Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute noch einmal oder wieder einmal bei euch sein darf. Beim ersten Kanzeltausch dieser Art, den wir vereinbart hatten zwischen den Gemeinden, war ich auch schon mal hier. Und eigentlich wollten wir dann auch mal heute noch mal jemand anderen schicken. Aber durch die Urlaubszeit hat es sich nun ergeben, dass das Los mich getroffen hat. Und ich freue mich auch darüber. Darf euch ganz herzliche Grüße sagen von den Geschwistern in der Sedanstraße. Ich freue mich, dass der Werner heute da ist. Wir haben gerade eine Predigtreihe aus dem Buch Esra und da hat er sich eingereiht und wird da heute über Esra 3, die ersten Verse, sprechen. Ja, viele Grüße auch von meiner Familie, von meiner Frau Miriam und unseren drei Jungs, die wie letztes Mal auch diesmal aus Gründen der Sonntagsschule nicht mitgekommen sind. Heute fängt für den Mittleren und den Jüngsten eine neue Gruppe in der Sonntagsschule an und nach den Ferien und da wollten sie natürlich dabei sein. Ja, ihr seid im ersten Korintherbrief und ich habe einfach mal mit ein paar Fotos den Anfang gemacht. Und möchte die Frage stellen zu der Predigt: Wovon rede ich? Wovon redest du? Was sind so eure Themen? Ja, es gibt ja Leute, die braucht man irgendwie ansprechen, dann kann man so ein Stichwort hinwerfen, dann weiß man genau, so jetzt wird erstmal irgendwas, da kommt was. Wovon redet ihr so? Jetzt ist es Sommerzeit, viele Leute reden jetzt einfach mal vom Urlaub, ja? Unsere Kinder schwärmen noch von den Seen und Bergen, die ihr rechts unten sehen könnt in Österreich, wo wir 2 Wochen im Urlaub sein durften und wie viele unterschiedliche Seen und Schwimmbäder wir kennengelernt haben im schönen Salzburger Land und auf welche Berge wir gelaufen sind. Und wenn man sie anspricht, da werden sie sofort ganz viel erzählen. Da ich von der Ausbildung her Historiker bin, ist mein Thema so die Geschichte. Da kann man mich immer drauf ansprechen und dafür steht das Bild darüber. Wir waren auch im Urlaub in Salzburg. Salzburg ist ja auch eine alte Stadt und hat eine interessante mittelalterliche Geschichte und das finde ich total spannend. Auf der linken Seite seht ihr unseren jüngsten Sohn, den Noah. Da waren wir dieses Jahr im Senckenberg-Museum. Und auch da gibt es interessanten Gesprächsstoff. Und das ist vielleicht auch etwas, was uns, wenn wir mit Leuten, die nicht an Jesus glauben, manchmal beschäftigt, ja, was vielleicht auch so Fragen sind, die einem begegnen, ja, dass Gott die Welt geschaffen hat und dann vielleicht auch noch in diesen wenigen Tagen, das kann ich eigentlich nicht glauben. Und vielleicht kommt ihr dann auch schon mal ins Gespräch über Schöpfung oder Evolution. Wenn wir, und ich kenne euch nicht alle so gut, deswegen kann ich da jetzt einfach ganz unbefangen mal sagen, wenn wir mit etwas mehr Selbstbewusstsein gesegnet sind, was vermutlich einige von uns sind, dann haben wir manchmal die Weisheit gepachtet, in Anführungszeichen. Dann denken wir in bestimmten Themengebieten, wir haben den Durchblick und wir können jetzt den anderen die Welt erklären und wollen sie vielleicht auch gerne von etwas überzeugen. Das ist sozusagen unsere Weisheit. Und manche von uns, und ich sicherlich auch in manchen Teilen, sind ziemlich gut darin. Wovon reden wir? Diese Weisheit wenden wir dann auch an, manchmal, um andere Menschen von Gott zu überzeugen. Wir versuchen, möglichst perfekt zu argumentieren, haben uns so Argumentationsstränge zurechtgelegt, argumentieren systematisch vielleicht für die Schöpfung, ja, gegen die Evolution und vielleicht auch für die Auferstehung Jesu, auch so ein schwieriges Thema. Und euch fallen wahrscheinlich auch noch einige andere ein. Wir haben den Text gerade schon gehört, der Christoph hat ihn vorgelesen aus dem ersten Korintherbrief und der Text, um den es heute geht, sind dann die Verse 6 bis 10. Und Paulus redet hier auch von Weisheit in diesem Brief, aber er differenziert auch. Und ich möchte uns die ersten beiden Verse noch mal in Erinnerung rufen. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, das ist die Elberfelder Übersetzung. Jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters, auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Und wir wollen jetzt mal versuchen, diese zwei Weisheiten, von denen da die Rede ist, etwas einander gegenüberzustellen. Ja? Was ist menschliche Weisheit? Was ist die Weisheit Gottes? Was sind da so die Kernunterschiede? Und diese beiden gerade gelesenen Verse geben uns da schon 2 gute Anhaltspunkte. Die Weisheit, von der Paulus nicht reden möchte, bezeichnet er als Weisheit dieses Zeitalters. Die menschliche Weisheit ist zeitabhängig, entwickelt sich in der Zeit. Ja? Die macht auch Fortschritte, aber die ändert sich auch manchmal einfach so. Ja? Wir merken das alle, auch wie in den Medien, sogar in unserer vergleichsweise kurzen Lebenszeit, ja, Dinge sich völlig ändern können. Die ändert sich immer wieder. Die göttliche Weisheit auf der anderen Seite, da sagt er, die hat Gott vorherbestimmt vor den Zeitaltern. Das ist eine Weisheit, die ist in gewissermaßen absolut. Sie ist unabhängig von der Zeit und wir könnten auch sagen, sie ist ewig. Wir haben auf der Seite der menschlichen Weisheit, die manifestiert sich eigentlich in Weltanschauungen. Ja, um ein paar zu nennen, der Liberalismus oder der Kommunismus. Dem Kommunismus zugrunde liegend die Auffassung, dass alles in der Materie liegt, in dem, was wir sehen, Materialismus. Darin manifestiert sich die Weisheit dieses Zeitalters. Und wir könnten noch ein paar andere und vielleicht auch modernere Anschauungen nennen. Die menschliche Weisheit denkt auch, sie könnte selber alles erfahren, alles in Erfahrung bringen. Wir versuchen ja, alles Mögliche zu erforschen. Wir versuchen, Wissenschaft zu betreiben, um unser Wissen zu vergrößern und um noch weiser zu werden. Dahinter steckt unsere eigene Anstrengung als Menschen. Die göttliche Weisheit dagegen ist eine Weisheit, da heißt es hier, die war verborgen. Wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis. Das Geheimnis ist jetzt, wo Paulus darüber schreibt, kein Geheimnis mehr, aber es war bis dahin verborgen. Und dann war es nicht mehr verborgen, weil Gott es offenbart hat. Also es geht gar nicht um irgendetwas Mystisches und im jetzigen Sinne Geheimnisvolles, sondern darum, dass dieses Wissen, dass wir dieses Wissen nur deshalb haben können, weil Gott es uns gegeben hat, weil Gott es offenbart hat. Vorher war es verborgen. Und die göttliche Weisheit ist, und das werden wir gleich auch noch in anderen Versen ganz deutlich sehen, die ist kein Gedankengebäude, keine Weltanschauung in dem Sinne, keine Systematik, sondern sie ist eine Person. Sie ist Jesus Christus. In der menschlichen Weisheit gehen die Menschen davon aus, dass der Mensch, also eigentlich alle menschliche Weisheit, die nicht irgendwie christlich beeinflusst ist, ausdrücklich geht davon aus, dass der Mensch gut ist. Und weil der Mensch gut ist, wird es auch irgendeine Möglichkeit geben, dass der Mensch seine Probleme selber lösen kann. Vielleicht dauert das einfach sehr lange, aber irgendwann wird es soweit sein. Menschliche Rettung ist immer möglich. Ich möchte zitieren aus der Internationalen, ja, dieses bekannte kommunistische Lied, ja, da heißt es an einer Stelle, es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Kein anderer macht's, aber wir können es. Das steckt dahinter, der Gedanke. Und das ist jetzt ein Beispiel, aber das steckt in ganz vielen Weltanschauungen drin. Rettung ist möglich. Gott dagegen, und wenn wir die Bibel lesen, wird das schon mindestens ab 1. Mose 3 und in 1. Mose 4 eskaliert so richtig, wenn ihr das mal nachlest, wird deutlich, der Mensch ist böse. Und das eskaliert in Gewalt und immer mehr Gewalt. Und wir beobachten das heute in unserer Gesellschaft und noch deutlicher, glücklicherweise nicht so deutlich hier, aber noch deutlicher in anderen Ländern. Deswegen sagt Gott, retten kann nur ich euch. Göttliche Rettung ist nötig, ist erforderlich. Es geht nicht anders. Wir werden gleich noch einen Blick in Jesaja 64 tun. Der Vers wird ja hier in dem Text zitiert. Und wenn ihr das mal im Zusammenhang lest, dann geht es auch da darum, dass die Menschen unrein sind, dass die Menschen schlecht sind und dass Gott kommen muss, um sie zu retten. Und das ist jetzt so der Unterschied zwischen den beiden. Auf der einen Seite versucht der Mensch nämlich Gott zu werden. Das sind diese ganzen Anstrengungen. Das ist das Ziel dieser Anstrengungen, die wir in menschlichen Weltanschauungen und Bestrebungen sehen. Der Mensch will Gott werden. Ich habe das mal mit dem lateinischen Begriff bezeichnet, Homo Deus. Wir versuchen, göttliche Eigenschaften auf uns zu ziehen. Wir versuchen, möglichst alles zu wissen, möglichst alles zu können, allwissend und allmächtig zu werden. Und wenn es irgendwie erreichbar ist, zumindest näherungsweise, auch noch ewig zu leben. Und wir schaffen es nicht. Wir versuchen es zum Beispiel mit KI. Künstliche Intelligenz ist ein großes Schlagwort jetzt gerade, da tut sich ganz viel. Und es gibt an der Stelle einen Buchhinweis, ein, wie ich finde, sehr gutes Buch von John Lennox über das Thema. Das heißt 2084, mittlerweile auch auf Deutsch erschienen. Künstliche Intelligenz und die Zukunft der Menschheit. Ein sehr spannendes Buch, wer sich dafür interessiert, weil er da nämlich auf der einen Seite diese technische Entwicklung schildert und auf der anderen Seite das so geistesgeschichtlich und theologisch einordnet und zeigt, was die Bibel dem entgegensetzt. Denn die Bibel setzt dem entgegen, dass nicht der Mensch Gott wird, sondern dass Gott Mensch geworden ist. In Jesus, in Christus, in Gottes Sohn. Er ist wirklich Mensch geworden. Das hat funktioniert. Wir können es in der Geschichte sehen. Und er hat uns erlöst. Und das ist bei dieser Gegenüberstellung das, worauf es ankommt. Es kommt auf diese Person an, auf Jesus Christus, auf den, in dem Gott Mensch geworden ist. Es geht nicht um menschliche Weisheit, sondern um Gottes Weisheit. Die manifestiert sich in dieser Person, in Jesus Christus. Und darum hat Dietrich Bonhoeffer das 1937 in seinem Buch Nachfolge so plakativ ausgedrückt. Nachfolge ist Bindung an Christus. Und er grenzt das ab in diesem Buch von allem anderen, was man so mit menschlicher Weisheit eigentlich in Verbindung bringt. Ja? Nachfolge ist nicht, ich unterschreibe jetzt das christliche Manifest. Nachfolge ist nicht, ich halte mich jetzt an den Regelsatz, an den Christen sich üblicherweise halten. Nachfolge heißt nicht, ich übernehme christliche Positionen und vertrete die laut, sondern Nachfolge ist eine Beziehung, eine persönliche Beziehung zwischen Jesus und mir. Also nicht eine christliche Weltanschauung oder Ideologie, nicht christliche Position oder Argumente, die wir dann anderen auch wortreich erklären, sondern wenn wir Christus nachfolgen, dann bedeutet das eben nicht, eine christliche Weisheit ersetzt jetzt eine menschliche Weisheit, einfach eine bessere Weltanschauung als all die anderen, eine noch bessere, schlüssigere Systematik und Argumentation, sondern es geht um diese eine Person, mit der wir leben wollen und von der wir lernen wollen. Im Kapitel 1, in den Versen 22 bis 24, macht Paulus das so ganz wörtlich auch deutlich, dass Jesus diese Weisheit von Gott ist. Weil den Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt. Den Juden ein Anstoß und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst, aber Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Also Jesus Christus, er ist Gottes Weisheit. Es ist nicht ein Gedankengebäude, das im Christentum einfach ein anderes ersetzt, sondern wir leben in einer Beziehung mit Jesus Christus. Wir gehen auch ein bisschen weiter. In den Versen 8 und 9, 1. Korinther 2, heißt es dann, keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie erkannt. Wird dann erklärt, denn wenn sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Sondern, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Hier kommt dann also das Zitat aus Jesaja 64,3. Keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie erkannt. Das galt damals ganz offensichtlich, ja, und es wird verwiesen auf das, was sie getan haben. Denken wir an Herodes, denken wir an Pilatus, die ganzen Machthaber. Ja, wenn sie Jesus erkannt hätten und ihnen bewusst gewesen wäre, was sie da eigentlich tun, hätten sie das vermutlich gelassen. Sie haben es nicht erkannt. Und ich denke, das lag damals und das liegt auch heute nicht daran, dass es irgendwie an intellektuellen Fähigkeiten mangelt. Solche Herrscher sind aus bestimmten Gründen Herrschern geworden, ja. Da gehört schon irgendwie was dazu, dass man so weit kommt. Und ich denke auch, die Menschen um uns herum, die Jesus noch nicht erkannt haben, das mangelt eigentlich nie daran, dass sie das nicht begreifen könnten, dass da irgendwie der Verstand fehlen würde. Das ist nicht der Grund. Sondern das lag jetzt gerade auch bei Pilatus und Co. einfach an willentlichen Entscheidungen, die sie getroffen haben. Entscheidungen auch bei der jüdischen Führung, einfach einen solchen Messias nicht zu wollen. sondern einen anderen zu suchen. Der Vers, der hier zitiert wird aus Jesaja 64, macht uns aber nochmal deutlich, es geht auch gar nicht so um das Verstandesmäßige, alles so richtig in den Griff zu kriegen und intellektuell zu sortieren, sondern es geht um die Beziehung. Es geht um das, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und in diesem, die ihn lieben, drückt sich das aus. Es geht um die Beziehung zwischen Gott und mir. Die Weisheit Gottes ist also Jesus Christus. Und Paulus betont das hier immer wieder, er ist der gekreuzigte Messias. Und er schreibt zu Recht, das ist für die Juden eine echt ärgerliche Angelegenheit und für die Nationen eigentlich eine Dummheit. Ja? Warum sollte man einen König kreuzigen? Wie kann ein jüdischer Messias, jemand, der den Juden das Heil, die Rettung bringen soll, zulassen, dass er eine Hinrichtungsart erfährt, die ihn von diesem Heil eigentlich ausschließt? Wenn wir das im Alten Testament lesen, ja, verflucht ist, wer am Holze hängt, ja, es widerspricht sich total. Das ist menschlich nicht logisch, so etwas zu tun. Und deswegen stimmt es, was hier aus Jesaja zitiert wird. Das ist etwas nicht gesehen, ist etwas, das ist noch nicht vorgekommen, es hat kein Ohr gehört und ich glaube auch kein Mensch wäre jemals auf solch eine Idee gekommen, dass das funktionieren könnte. Der Retter lässt sich selbst hinrichten und dann auf eine solche Weise. Und wir merken hier, der Zugang zur Weisheit Gottes, der Zugang zu Jesus, wird nicht in erster Linie durch eine gedankliche Durchdringung erzeugt. Also es hängt nicht davon ab, dass ich das alles total verstehe, dass ich das gedanklich in den Griff kriege. Es hängt auch nicht an der schlüssigen Argumentation. Wenn wir Jesus glauben, können wir das alles argumentieren. Aber das hat auch die wenigsten wahrscheinlich zu Jesus gebracht. Wir können niemanden in die Nachfolge hineindiskutieren. Vielleicht versuchen wir das gerne. Ich weiß nicht, wir sind unterschiedlich gestrickt, denke ich, aber der eine oder andere, dem einen oder anderen würde das total liegen. Aber es funktioniert einfach nicht. Weil der Schlüssel bei der ganzen Sache eben die Beziehung ist. Ich habe deswegen meine beiden älteren Söhne auch noch aufs Foto gebracht, dann habt ihr die alle mal gesehen. Ja, die haben so eine brüderliche Beziehung zueinander, die ist von Vertrauen geprägt. Ja, die ärgern sich natürlich auch gegenseitig, aber eigentlich können sie auch nicht ohne einander. Die wissen, was sie an dem anderen jeweils haben. Ein brüderliches oder familiäres Vertrauen ist einfach da bei den beiden. Und das ist hier der Schlüssel. Es geht um Liebe zu Gott. Es geht nicht darum, dass ich positive Gefühle gegenüber Gott empfinde. Ja, das möchte ich davon auch abgrenzen. Das ist gut, wenn das auch dazu kommt. Das sollte dann auch so sein. Aber erstmal geht es um eine Entscheidung. Um Vertrauen, das ich Gott entgegenbringe. Vielleicht auch einfach einen Vertrauensvorschuss. Ich denke an die Verse aus Sprüche 3. Sprüche 3, Vers 5 bis 6. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Da ist, das werden wir gleich auch noch sehen, der Verstand nicht ausgeschlossen. Der wird nicht an der Garderobe abgegeben. Aber das, worauf es erstmal ankommt, ist, dieses Vertrauen zu haben. Ja, also denken und argumentieren sind durchaus wichtig, aber am Anfang steht die Beziehung, am Anfang steht das Vertrauen. Der große deutsche Finanzkonzern, für dessen Tochtergesellschaft ich seit 9 Jahren arbeite, hatte einmal, vielleicht wisst ihr, von wem ich rede, hatte einmal den Werbespruch, Vertrauen ist der Anfang von allem. Das war der schlauste Spruch meines Erachtens, den sie jemals hatten. Das ist genau so. Das ist genau das, worum es hier geht. Vertrauen. Und wenn ich Gott vertraue, dann wird die Beziehung angeknüpft und dann ergibt sich der ganze Rest. Ich möchte uns das auch nochmal aus Jesaja verdeutlichen und die Verse 2 bis 3 aus dem Kapitel 64 lesen. Wir finden das ja hier zitiert, aber das ist euch vielleicht auch schon mal so gegangen. Wenn man es dann in der eigenen Bibel nachschlägt, dann liest es sich manchmal ein bisschen anders. Und das liegt in der Regel daran, dass die Schreiber des Neuen Testamentes dann aus der Septuaginta zitiert haben, die das Alte Testament vom Hebräischen ins Griechische übersetzt hat und dass da die Deutung etwas anders manchmal war. In der Elberfelder steht Jesaja 64, Vers 2 bis 3, wenn du furchtgebietende Taten vollbringst, die wir nicht erwarteten und die man von alters her nicht vernahm, kein Ohr hörte, kein Auge sah je einen Gott außer dir, der an dem handelt, der auf ihn harrt. Taten, die wir nicht erwarteten. Ich denke, gerade das, was Jesus getan hat, das war so etwas. Das hat niemand erwartet, so, dass er das, dass Gottes Sohn so handeln würde. Sich selbst für uns geopfert hat. Aber es wird hier eben auch deutlich, der an dem handelt, der auf ihn harrt, der auf ihn hofft, könnten wir sagen. Da ist das, dieses Vertrauen, diese Beziehung, die angeknüpft wird. Darauf kommt es an. Wir gehen noch in den letzten Vers des Predigttextes. 1. Korinther 2, Vers 10. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist. Und der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Gottes Weisheit ist also nicht von uns einfach so erforschbar. Natürlich versucht man das auch in der Theologie und auch Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben, betreiben Theologie. Und da kommt auch nicht nur Falsches dabei heraus. Aber gleichwohl, es geht darum, dass Gott sie uns offenbart. Und er tut das durch den Geist, durch seinen Geist. Und dieser Geist, heißt es hier, erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Das heißt, nach diesem wichtigsten Punkt, der zu regeln ist, die Beziehung zu Gott, die wir brauchen, dann geht es doch auch um Weisheit. Es geht auch darum, dass wir die Zusammenhänge der Weisheit Gottes tiefergehend verstehen. Also es geht nicht nur um Beziehung, auch wenn das das Wichtigste ist, sondern auch durchaus um systematisches Nachdenken über Gott. Hier habe ich jetzt die Brücke zum Israelsonntag angebaut, ohne es zu wissen. Das Foto rechts ist in Israel entstanden. Da hat meine Frau mich beim Bibellesen im zarten Alter von 29 Jahren fotografiert. Der Geist Gottes, der wirkt in uns und das ist eigentlich auch das Zeichen, dass wir diese Beziehung haben zu ihm. Das ergibt sich daraus. Und durch den Geist Gottes können wir die Tiefen Gottes erforschen. Und ein wichtiges Instrument dafür ist natürlich, dass wir sein Wort lesen, dass wir da tiefer eindringen. Und das können und sollen wir nicht ohne den Verstand tun. Und wir dürfen auch, deswegen habe ich diese zwei Zahlen, auch da ist wieder so ein Beispiel, ja, da zitiert das Neue Testament aus dem Alten über die Septuaginta, Matthäus 22, Vers 37 und 5. Mose 6, Vers 5 sind die beiden zusammengehörigen Stelle. Wir sollen Gott auch mit dem Verstand ehren, ja. In 5. Mose 6, Vers 5 wird das nicht so deutlich, aber die Deutung, die wir dann dieses Verses, die wir in Matthäus 22, Vers 37 finden, ich lese ihn mal gerade vor, die macht uns das deutlich. Der Verstand ist schon auch wichtig und gehört dazu. Gott hat ihn uns gegeben. Matthäus 22, Vers 37. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist im Gespräch Jesu mit einem Gesetzesgelehrten. Und wir sollen wachsen. Und es ist interessant, hier bei dem Begriff Wachstum, der Begriff Wachstum kommt ja im Neuen Testament an vielen Stellen vor. Gott möchte, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir in Vertrauen zu ihm wachsen, dass die Beziehung zu ihm sich vertieft und gleichzeitig auch, dass auch unsere Erkenntnis über ihn wächst und zunimmt. Beides gehört zusammen und wir finden das sehr schön auch am Anfang des Philipperbriefes kombiniert, Philipper 1, Vers 9 und 10, auch das möchte ich gerade noch vorlesen. Da heißt es, um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi. Hier haben wir diese Kombination, die Liebe soll noch mehr überströmen und gleichzeitig ist davon die Rede, das geschieht in Erkenntnis und aller Einsicht. Und dann der Zweck, damit ihr prüft, worauf es ankommt. Ja, auch das setzt die verstandesmäßige Auseinandersetzung voraus, dass ich die Dinge einordnen kann. Was ist wichtig? Was möchte Gott wirklich und was vielleicht eher nicht? Dieses Wachstum führt dazu, dass wir so etwas werden wie in, und hier schließt sich der Kreis, in 1. Korinther 2, Vers 6, wo Paulus schreibt, wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen. Und vollkommen heißt eigentlich sowas wie Leute, die groß geworden sind, Erwachsene, Reife. Da ist ein Wachstumsprozess schon gewesen und jetzt ist er auf einem ziemlich weiten Stand angelangt. Das bedeutet also nicht irgendwie moralisch oder sonst irgendwie Vollkommene, sondern Leute, die halt, wo Wachstum da gewesen ist. Dann dürfen wir solche sein. Ich komme zur Zusammenfassung. Wovon rede ich? Wir haben am Anfang überlegt, wovon man alles reden kann. Paulus macht das hier in diesem Text immer wieder deutlich und wenn ihr das noch weiterlest in den nächsten Wochen, Kapitel 2, da werdet ihr die Formulierung wiederfinden. Davon reden wir reden davon. Wovon er reden will, ist von Gottes Weisheit, von Jesus Christus und zwar als gekreuzigt. Das ist das, was er in den Mittelpunkt steht und das ist auch das, was, denke ich, in unserem Reden das Entscheidende sein soll, das, worauf es ankommt. Und dabei darf uns ganz klar sein, der Schlüssel ist nicht, dass wir eine super Argumentation aufsetzen, um andere Menschen zu überzeugen, sondern der Schlüssel ist eine Beziehung, dass Menschen eine Beziehung zu Gott beginnen, dass da Liebe entsteht, dass da Vertrauen geweckt wird. Wir wollen ja, dass Menschen Jesus begegnen. Ich freue mich, dass wir nächstes Wochenende am Samstag einen gemeinsamen Einsatz auf dem Stadtfest haben, im Stand. Bin gespannt auf die Begegnung, die wir da haben. Wir wollen ja, dass sie Jesus Christus begegnen. Und das können Menschen sicherlich auch in meinen Worten, in unseren Worten, dem, was wir ihnen sagen. Vielleicht auch in dem, was wir auf ihre Fragen antworten. Ja, oft ist das ja so, wenn man bei solchen Einsätzen in der Stadt begegnet man ganz vielen Leuten, die haben ganz viele Fragen oder wollen vielleicht auch erstmal alles so loswerden, was sie bedrückt hat in ihrem Leben. Und auch da können sie Jesus Christus begegnen, wenn wir mit ihnen reden. Es sind aber eben nicht nur unsere Worte aus unserem Mund, die reden, sondern es ist auch das Verhalten, das wir an den Tag legen, oder auch unsere Eigenschaften, die man da erkennen kann, die reden. Und wie wir miteinander umgehen dann, auch wenn wir so als eine Gruppe auftreten, auch das redet zu den Menschen. Und ich wünsche und bete einfach für mich persönlich und auch für uns alle gemeinsam, dass auch darin und nicht nur in unseren Worten oder Positionen und unseren Argumenten nach menschlicher Weisheit gesprochen, dass auch in all dem anderen Jesus sichtbar wird, dass auch dadurch eine Begegnung mit Jesus für die Menschen möglich ist. Und wir brauchen dazu einfach seine Weisheit. Ich glaube, Jakobus hat es so geschrieben, ja, wem Weisheit mangelt, der bitte darum. Und das habe ich immer wieder nötig. Amen.
Amen. Amen.